Genau, ich darf heute predigen über einen Text, der indirekt im Johannesevangelium steht, okay? Und zwar, mein Text, bevor wir den gleich lesen, ich sag's euch aber schon mal, steht in Markus 6. Und das ist indirekt Johannesevangelium. Es ist ein Text, den du bestimmt schon mal gehört hast oder irgendwie irgendwo aufgeschnappt hast. Ich glaube tatsächlich auch, dass du diesen Text schon mal aufgeschnappt hast, falls du noch gar nicht so lange im Glauben unterwegs bist. Es ist ein Text, den wir in allen vier Evangelien finden, deswegen indirekt Johannesevangelium. Und das ist eine Besonderheit. Also Geschichten über Jesus, die in allen vier Evangelien stehen, sind wirklich nicht so häufig. Und es gibt den einen oder anderen, der dann munkelt und sagt, ha, wenn das dann aber in Markus Evangelium anders steht als in Johannes, dann passt das doch nicht, das widerspricht sich und dann lügt oder wie auch immer. Genau der Gegenteil ist der Fall. Wenn wir eine Geschichte haben wie die hier, die in allen vier Evangelien steht, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass es a, viele Leute gesehen, gehört oder erlebt haben und b, dass es so passiert sein kann. Wenn wir beide was erleben, ja, wir beide sind auf einem Skiurlaub, ich fall hin und breche mir den Arm und du gehst nach Hause und erzählst das deiner Familie, ja, dass ich hingefallen bin, mir den Arm gebrochen haben und dass wir die 3 Tage davor Spaß hatten, das ist irgendwie Konsens. Ja, da sind wir gleich. Aber du wirst andere Facetten noch erzählen, an die ich gar nicht denke. Und ich werde andere Sachen erzählen, an die du nicht denkst. Und so kannst du dir das hier so ein bisschen vorstellen. Eine Textstelle, die in allen Evangelien steht, sind so ein bisschen wie Farben auf einer Farbpalette, die sich ergänzen und die ein großes, weites Bild geben. Deswegen, ich predige indirekt aus dem Johannesevangelium. Aber mein Text steht heute in Markus 6, Verse 30 bis 44. Und ich möchte 14 Verse jetzt mit uns lesen. Bibellesen tut gut. Bibellesen ist gesund. Ja, die Bibel a day keeps the doctor away, habe ich mal gehört. Habe ich mir gerade selber ausgedacht. Ja, ja. Sehr gut. Das ist wieder ein Knaller gewesen. So, also 14 Verse. Ich möchte dich einladen, wenn ich das vorlese. Ich nehme die neue Genfer Übersetzung. Lass dich da doch mal drauf ein. Versuch, die Geschichte so irgendwie zu hören, wie du es am besten kannst. Kannst gerne mitlesen, kannst deine Augen schließen. Versuch dich mal so ein bisschen hineinzuversetzen und halt das auch mal aus, dass wir 14 Verse lesen und dass wir da wirklich in die Geschichte einsteigen. Und dann wirst du ganz schnell merken, warum ich glaube, dass du diese Geschichte bestimmt kennst. Markus 6, die Verse 30 bis 44. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Und es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten die Jünger zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte Jesus zurück. Geht und seht nach. Und die Jünger taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, 5 Brote und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Danke Gott, dass dein Wort heute noch klar ist, dass dein Wort eine Botschaft hat. Gott, wir bitten dich, dass wir heute neu was lernen, dass wir neu was mitnehmen und dass wir gestärkt aus dem Gottesdienst nach Hause gehen. Amen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, dass die Geschichte bekannt ist, oder? Ich würde schon mal meinen, könnte auch teilweise ein Kids-Stunden-Klassiker sein. Und das meine ich gar nicht böse. Eine Geschichte, die man irgendwie gehört hat, die man irgendwie schon mal wahrgenommen hat, aber wo, glaube ich, mehr drinsteckt als das, was du vielleicht schon darüber gehört hast. Mein erster Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe, ist: Menschen suchen nach Gott. Man muss nur mal innehalten und sie wahrnehmen. Wisst ihr, wir leben in einer orientierungslosen Zeit, glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir leben auch in einer wir leben in einer herausgeforderten Zeit. Wir haben mit unseren geopolitischen Umständen zu tun, wir haben mit unserem Leben zu tun. In unser Leben bricht was herein, in unserer Nachbarschaft, in Europa, darüber hinaus. Irgendwie sind wir konfrontiert mit so viel Chaos, dass wir gar nicht wissen, wohin. Und ich sage euch, damals, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, war das nicht anders. Die Menschen waren unter dem Römischen Reich und sie waren auch irgendwie herausgefordert. Ja, vor allen Dingen die Juden, die waren sowieso irgendwie so zwischen allen Stühlen, aber eigentlich ja auch irgendwie nicht. Und generell die Menschen, entweder du warst gut mit dem Römischen Reich oder nicht. Wir lesen ja auch von Zöllnern, die immer Steuern hinterzogen haben. Und da, also auch da Chaos und bestimmt auch viel Persönliches, was da mit war. Und es ist heute wie damals einfach eine Zeit, wo Menschen auf der Suche sind. Und wir glauben zutiefst daran, dass Jesus Antworten hat. Ja, Jesus ist gekommen, um dir und mir hier auf dieser Erde zu begegnen, damit wir ewig mit ihm leben. Und wir sprechen davon, dass er Trost und Frieden und Vergebung bringt, dass er mit dir selbst deine persönlichen Dinge durchgehen möchte, dass er dich nicht dort in dem Schlamassel stecken lassen sein möchte, tun, damit du da hängst, sondern nein, er will dich dort rausziehen, mit dir im Weg gehen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch teils schon alle erlebt haben und was wir alle bezeugen können. An dieser Stelle sehen wir ja wieder, dass da eine riesen Menschenmasse ist, die Jesus hinterherläuft. Und es kommt dann zu diesem Punkt, dass Jesus sagt, hey, wir haben so viel gedient, die Jünger kommen jetzt wieder, wir brauchen auch mal Ruhe. Wir brauchen Ruhe. Komm, und wir gehen jetzt nicht über den Landweg, damit alle hinterherlaufen. Wir machen jetzt mal Trick 17. Wir gehen aufs Boot, wir nehmen den kurzen Weg und dann haben wir ein bisschen Pause, wir können essen und können uns erholen. Und irgendwie sind die Menschen so sehr am Suchen, dass es sich anscheinend rumspricht bis, weiß ich auch nicht, am See entlang, keine Ahnung. Sodass Leute vor Jesus auf der anderen Seite sind. Warum? Weil sie irgendwas von Jesus wollen. Weil sie irgendwas von Jesus suchen. Weil sie wissen, Jesus hat irgendwas, was sie brauchen und sie müssen es haben. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern an. Und der Plan war ein ganz anderer. Der Plan war Pause. Pause. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir sind in einer hochkomplexen Welt. Die Geschäftigkeit hat so krass zugenommen. Jeder von uns hat immer was zu tun, behaupte ich jetzt mal. Da haben wir dann ja schon keine Zeit, weil wir haben ja was zu tun. Aber jetzt haben wir ein neues Bewusstsein, Work-Life-Balance, Pausen machen. Okay, da grenzen wir uns ja jetzt auch ab. Da, wo wir Pausen machen, haben wir ja auch keine Zeit. Wir brauchen ja Zeit für uns. Und ich Und wir sind so beschäftigt unterwegs, dass ich schon davon ausgehe, dass es uns schwerfällt zu erkennen, dass Menschen um uns herum heute noch nach Jesus suchen. Und Jesus ist uns in diesem Punkt so ein krasses Vorbild, weil er uns zeigt, wie wir neu aufmerksam werden können für die Menschen um uns herum. In Vers 34, da lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Lieben, ich glaube zutiefst daran, wer Mitgefühl hat, wird aufmerksam. Wer Mitgefühl hat, wird aufmerksam. Du und ich in unserer Welt, wo wir viel zu tun haben, wo wir Pausen brauchen, wo alles um uns herum sich in Bewegung erscheint und wir manchmal das Gefühl haben, dass wir gar nicht mehr aufatmen können, weil so viel los ist, glaube ich, dass uns Mitgefühl helfen wird zu erkennen, dass es dort Menschen gibt, die wirklich nach Jesus suchen. Und Jesus hatte so ein tiefes Mitgefühl, dass er gesagt hat, Pausenbrot beiseite, wir machen hier einen Break. Diese Menschen, die brauchen die Botschaft des Evangeliums und er lehrte sie eine lange Zeit. Und das ist etwas, was mich so angesprochen hat. Jesus, der seinen Plan unterbrochen hat durch ein Mitgefühl für die Suchenden. Das wünsche ich mir für mein Leben, weil ich wirklich glaube, dass es eine Menge Menschen gibt, die suchen, aber wir müssen manchmal innehalten, um darauf aufmerksam zu werden. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wenn wir jetzt hier einen Moment innehalten würden, würdest du aufmerksam werden für eine Person in deinem Umfeld? Fällt dir da gerade jemand ein, den du im Kopf hast, wo vielleicht auch Mitgefühl hochkommt, wo du denkst, Mann, eigentlich braucht die Person Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Person Jesus bekommt. Falls du sitzt und sagst, irgendwie bin ich noch nicht dort, wo Jesus ist. Ja, meinen Plan zu unterbrechen, meinen Staubsauger mal beiseite zu legen, wenn es klingelt. Nicht immer perfekt aufgeräumt zu haben, bevor ich meinen Nachbarn empfangen kann. Auch mal Essen anzubieten, wenn vielleicht nicht jeder hundertprozentig satt wird, sondern nur ein bisschen. Vielleicht dann nochmal in die Kühltruhe schauen und nochmal ein paar Würstchen rausholen, auch wenn es zu dem Eintopf nicht passt. Ja, das passt. Ja. Einfach mal seinen Plan durchkreuzen zu lassen für die Menschen, die da im Umfeld sind, die Gott dir auf deinen Weg legt. Ja, vielleicht hast du da niemanden, da möchte ich dich heute Morgen einladen. Lass dich neu beschenken mit einem Mitgefühl. Lass dich neu beschenken mit Mitgefühl. Sag Gott, hey, ich möchte innehalten und aufmerksam werden für die Menschen, die dich wirklich suchen. Und ich glaube, du wirst Wunder über Wunder in deinem Leben sehen. Du könntest immer wieder in regelmäßigen Abständen Zeugnis geben. Und ich glaube, du wirst Teil der schönsten Sache auf dieser Erde, dass Menschen Jesus Christus annehmen und ihr Leben ihm geben. Amen. Amen. Also herzliche Ermutigung. Lade Gott ein, dir Mitgefühl zu schenken. Bete für Personen, die du auf dem Herzen hast. Ja, und bleib nicht nur beim Gebet. Lade diese Personen doch auch ein und hör ihnen zu und gib dich hin. Gib dich hin, lass Gottes Licht durch dein Leben leuchten und sieh, wie Gott wirkt. Denn ich möchte dir eine Sache sagen, Gottes Licht ist am hellsten dort, wo zerbrochene Menschen sind. Und deswegen mein zweiter Punkt für heute ist, da wo Gott unterwegs ist, menschelt es. Da wo Gott unterwegs ist, menschelt es. Ich glaube wirklich, dass dort, wo die Zerbrochenheit am größten ist, da ist Gottes Kraft am höchsten. Da spricht die Bibel von. Ja, sie spricht an einer Stelle davon, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Das hat zwar noch einen anderen Kontext, aber grundsätzlich auch die gleiche Richtung. Da, wo Gott unterwegs ist, menschelt es. Hier in dieser Geschichte haben wir so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Wir haben da ja auf einmal diese Menschenmenge, diese suchende Menschenmenge, über die haben wir gesprochen. Jesus hält inne, Jesus lässt sich vom Mitgefühl packen und Jesus, ja, lässt sich unterbrechen, um ihnen zu begegnen. Und jetzt sind dort, wir lesen, dass 5000 gegessen haben, wir können davon ausgehen, dass es mehr waren. Zu der damaligen Zeit wurden nur Männer gezählt, aber ihr könnt euch vorstellen, da waren bestimmt noch Frauen und Kinder, also könnten wir auch theoretisch davon ausgehen. Da waren bestimmt auch 10.000 Leute. Auf jeden Fall eine Riesenmenge, die gesucht hat. Und diese neugierigen Menschen, die Jesus hinterhergerannt sind, du brauchst nicht denken, dass das perfekte Menschen waren. Das waren 5000 plus Biografien, eine genauso zerbrochen wie du und ich. Das waren Sünder. Die hatten alle nicht einen Heiligenschein und haben irgendwo für ein paar Denare noch einen Zettel gekauft, Eintrittskarte, wir dürfen Jesus sehen. Zerbrochene Menschen, die suchen und Jesus mittendrin. 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 Dann haben wir dann noch die Jünger. Ich finde, die Jünger sind einfach großartig. Ja? Ich liebe die Jünger. Ja? Die Jünger, diese kleinere Gruppe, die vom Profil her genauso ist wie die Menschenmenge. Auch Zerbrochene, auch Sünder, die jetzt mit Jesus unterwegs ist, die von Jesus lernen, die in Jesu Auftrag unterwegs sind. Aber auch bei ihnen menschelt es an jeder Stelle. Also wenn du die Bibel liest, dann erkennst du, die Jünger sind irgendwie wie du und ich. Und manchmal denke ich mir, wenn ich was lese, das hätte auch ich sein können. Das hätte auch ich sein können. Die Jünger sind absolut nicht perfekt und trotzdem bei Gott. Und hier sind sie irgendwie klassisch überarbeitet. Ich weiß nicht, ob sie keine Zeit hatten zum Essen oder ob sie es vergessen haben. Ja, wenn sie es vergessen haben, dann sind sie Kategorie ich. Ich vergesse auch manchmal zu essen. Brauche ich meine Frau, die sagt, du musst essen, du bist schlecht drauf. Sage ich, ja, tut mir leid, ich esse was, alles klar. Keine Ahnung, wieso sie nichts gegessen hatten, aber sie brauchten auch an dieser Stelle Jesus, der sagt, wir brauchen eine Pause, ihr habt Hunger. Okay, gesagt und getan, dann lass uns hier aufs Boot gehen, wir fahren rüber, wir nehmen die Abkürzung, dann können wir uns ausruhen. Hat aber nicht so ganz geklappt und diese Pause wurde auch unterbrochen. Und irgendwann, während Jesus in dieser Menschenmenge steht und mit der Menschenmenge in Kontakt ist, kommen die Jünger wieder an, klopfen und sagen, Jesus, vor 4 Stunden hatten wir Hunger, es wird dunkel und die Leute hier haben auch Hunger und wir sind irgendwo im Nirgendwo. Wir brauchen was zu essen. Ja, ich kann, also so wäre ich hätte es so gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte auch Hunger, erstmal an mich denken und dann Vorwand, die Menschen, wir brauchen was zu essen. Hier ist nichts, hey, wir müssen die losschicken, wir brauchen was zu essen, wir alle, sonst kriegen wir nichts. Und sie reden darüber und irgendwie, ja, fragen sie sich, was macht Jesus jetzt? Und sie fragen sich, was jetzt wohl der nächste Schritt ist. Und dann dreht sich Jesus um und erwidert in Vers 37 zu den Jüngern, gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Großartig. Die Jünger, die Hunger haben, weil sie nichts zu essen dabei haben, sollen der Menschenmenge etwas zu essen geben. Und die Reaktion, Freunde, das finde ich klasse. Es geht wieder ums Geld, okay? Es geht ganz klassisch ums Geld. Das hätten deutsche Jünger sein können. Die Jünger antworten, hä, das würde bedeuten, dass wir 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. 200 Denare sind mehrere tausend Euro, ja? Großartig. Die Jünger, die wiedergekommen sind vom Missionseinsatz von Jesus, für Jesus, Zeichen und Wunder erlebt haben, stehen mit leerem Magen vor Jesus. Er sagt, gebt ihr den doch zu essen. Alarmstufe rot, hier passiert ein Wunder. Und sie sagen, das Portemonnaie ist leer. Wie sollen wir das machen? Schön, es ist so eine charmante und humorvolle Art irgendwie, die mir wieder so viel Freude bereitet hat. Ja? So ein schöner Einstieg in das, wo es dann wirklich in diesem Text auch drum geht. Eine Diskussion ums leere Portemonnaie. Ihre Schlussfolgerung, Jesus will sie eigentlich nur zum Brötchen holen schicken. Jesus aber möchte ihnen ein Wunder schenken. Und sie haben irgendwie Angst, dass das Geld nicht reicht. Es menschelt an jeder Stelle. Und Jesus ist einfach mittendrin und lässt sich 0,0 von dieser Menschlichkeit abschrecken. Er ist da. Er hat ein Herz für die Verlorenen. Er hat ein Herz für die Suchenden. Er hat ein Herz für seine Jünger, die immer wieder lustige Fragen stellen. Es menschelt, wo Gott unterwegs ist, an jeder Ecke und Kante. Und Gott ist drin und sagt, ich habe kein Problem damit. Ich bin in Kontrolle. Ich bin hier. Und das i-Tüpfelchen finde ich, Jesus ist ja selbst Mensch. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und er zeigt uns, dass er uns da begegnen möchte, in dem, wie wir sind. Er hätte ja auch von oben immer rufen können. Hier, geh mal dahin, mach mal dies und jenes. Nein, Gott schickt seinen Sohn, Mensch und Gott zugleich, Jesus Christus, auf diese Erde, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht auf Augenhöhe, weil wir genauso gut sind wie er. Nee, sondern weil er uns sagen möchte, das, was ihr durchmacht, da, wo ihr steht, das schreckt mich A, nicht ab und B, ich kann euch verstehen und C, ich möchte euch alles geben, was ihr braucht in diesem Leben. Gott ist bei denen, die schwach sind, Freunde. Gott ist bei denen, die Schmerz, Zerbruch und Verzweiflung erleben. Gott ist da und wartet nur darauf, dass ein Mensch zu ihm kommt, um Vergebung zu erhalten. Im Psalm 34, Vers 19 steht es so schön auf den Punkt gebracht: Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Gottes Licht ist am hellsten dort, wo Menschen ihn brauchen und seine Vergebung suchen. Und Jesus sah seine Schafe, die keinen Hirten hatten. Er hielt diese kaputten Menschen einfach aus. Er hatte Mitgefühl und wollte, dass die Menschen von ihrer Schuld befreit werden. Gott, ein Gott, der dort unterwegs ist, wo es menschelt. Und ich spüre das auch für mich persönlich immer wieder in meinem pastoralen Alltag. Ich glaube, ihr kennt mich jetzt mittlerweile gut. Ich bin ein lauter Typ. Ich mag es, Musik zu machen. Ich habe immer irgendeinen Spruch auf den Lippen. Ich könnte prädestiniert dafür sein, dass man sagt, hey, wenn der Bruno Lars im Lobpreis steht und es knallt, dann spürt er Gottes Gegenwart am stärksten. Aber was mir mein Dienst als Pastor gezeigt hat, ist, dass dort, wo Menschen auf dem Sterbebett liegen, wo sie im Trauerprozess sind, wo sie sich damit abfinden, dass hier was zu Ende gehen könnte, wie auch immer, dort spüre ich Gottes Gegenwart am stärksten. Dort kann ich nicht anders, als einen Moment innezuhalten, weil ich keine Worte finde, weil ich keine Worte finde für das, was Gott hier gerade tut. Jede Musik, alles super. Neues Hillsong-Album, Tutti Frutti, super. Aber Gottes Gegenwart ist für mich so präsent in diesem Zerbruch und in der Schwäche, wo ich merke, da ist jemand, der Gott so sehr sucht und gerade keinen anderen Ausweg hat. Gott liebt es, dort zu sein, wo es menschelt. Ja? Die heiligsten Momente sind meist dort, wo Menschen erkennen, dass sie ohne Gott nicht genug sind und dass sie eine tiefe Berührung mit ihm brauchen. Und für diese Berührung, und das ist das Spannendste, benutzt Gott uns Menschen. Da ist mein dritter Punkt für heute: Wer wenig hat, kann viel geben. Wer wenig hat, kann viel geben. Das Einzige, was die Jünger jetzt zusammenkratzen konnten, ja, war nicht Kohle, sondern nein, wir haben ja gelesen in der Geschichte, Jesus sagt, geht los und guckt, was ihr finden könnt. Und das Einzige, was sie zusammenkratzen konnten, waren 5 Brote und 2 Fische. Und ich glaube, dass deine Vorstellungskraft reicht, um dir zu sagen, dass das niemals reicht für 5.000 Leute. Und um dir das mal kurz klar zu machen, habe ich mal versucht, ich habe mal was gesucht, um das so ein bisschen nahe zu bringen auch. Ne? Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir 3 Tage unterwegs waren, hier jetzt alle, die im Gottesdienst sitzen. Am 2. Abend haben wir unsere Ration aufgebraucht. Der 3. Tag ist da, Highlight, und dann geht es 2 Tage zurück. Leider haben wir nichts mehr zu essen. Und jetzt komme ich und sage, Freunde, ich habe noch was für unser Abendessen. Guten Hunger. Du lachst. Aber 5 Brote und 2 Fische für 5.000 plus Leute oder ein Cornflakes für 250 Leute, ich glaube, das ist dasselbe. Aber mach dir das mal bewusst. Was ist das? Was haben die Jünger da zusammengekratzt? Da war ja gar nichts zu holen. Vielleicht ist es schlau, einen Kredit aufzunehmen und Brötchen zu holen. Ich weiß es nicht. Nee, aber Jesus sagt, hey, geht und holt, was ihr holen könnt. Und die Jünger kommen wieder mit ihren 5 Broten und 2 Fischen oder mit ihren Chips. Und sie bringen es zu Jesus. Und was Jesus dann macht, ist halt wieder komplett Jesus-like. Dort lesen wir in Vers 42 oder 41, ich habe mich hier verschrieben, in Vers 41, ich habe mich da auch verschrieben. In Vers 41 lesen wir. Da nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte Gott dafür, dann brach er die Brote. So war's. Dann brach er die Brote in Stücke, gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Stell dir das mal vor. Er nimmt es, sagt, das Wenige gib mir her. Gott, danke, dass du es gegeben hast. Bitte gib deinen Segen und lass uns satt werden. Amen. Und dann sagt er nicht, ich mache das Wunder, ich teile aus. Sondern er sagt, hier, nimm und teils aus. Und jetzt stell dir vor, du gehst los mit dem bisschen, was du hast. Und beim Austeilen merkst du, mindestens nach dem zweiten und dritten Mal, irgendwie wird es nicht weniger. Es ist ein bisschen aufwendig, das so oft zu verteilen, dass alle satt werden. Aber es wird nicht weniger. Und das Wunder der Vermehrung passiert auf einmal aus den Händen der Jüngern. Stück für Stück, Mal für Mal. Bei jedem Brotabbrechen merken sie, hier passiert was, was wir nicht verstehen. Und nach dem 50. Mal verstehen sie es dann doch, weil irgendwie ist Gott hier am Werk. Es ist Gottes Kraft. Und sie brechen das Brot, die 5 Stück und die 2 Fische, bis alle tausende Leute satt werden. Die Jünger konnten nicht viel liefern. Aber Jesus nahm es und stellte es unter Gottes Segen. Und für mich ist das so ein krasses Bild, was wir auch übertragen können auf viele andere Bereiche. Das, was du und ich haben, scheint nicht viel zu sein. Aber wenn wir es in Gottes Hände legen, kann er daraus mehr machen, als du dir jemals erträumen kannst. Dieses Bild, ja, Gott gibt dem Hungernden zu essen aus der Hand der Jünger, dabei wird das Brot nicht leer ausgehen und sie geben von dem bisschen, was sie besorgen konnten, ist ein großartiges Bild dafür, für unsere Beschränktheit, durch die Gott seinen Segen in diese Welt setzen möchte. Ja, ich sehe ein paar Leute nicken, das ist gut, kann man auch mal ein Amen sagen, richtig. Gott möchte deine 80 Jahre, die du hast, nehmen, seinen Segen darauf legen und sagen, sei ein Licht in dieser Welt. Und das Wichtigste ist, wir müssen nur verstehen, dass wir diese beschränkte Zeit nicht in unserer Hand festhalten. Dass wir sie an uns rannähen, mein Leben, mein Haus, mein Auto, habe ich schon mal gesagt. Sondern dass wir sie Gott geben, sagen, Gott, dann mach's. Gott, dann mach's. Und ich glaube, hier sitzen viele, die sich jetzt denken, was habe ich denn schon zu geben? Kann man mich gebrauchen? Was soll ich tun? Will Gott überhaupt durch mich wirken? Ich sage ja, denn diese Stelle zeigt, dass Gott dein Leben benutzen will, damit Menschen ihn kennenlernen. Diese Stelle zeigt, dass er suchenden Menschen durch gebrochene Menschen begegnen möchte. Und wenn das kein Wunder ist, wenn dir das keinen Mut gibt, dass Gott aus deinem Leben das Beste rausholen kann, dass Gott alles nutzen kann, was du hast, selbst wenn du das Gefühl hast, du hast nichts, dann weiß ich auch nicht weiter. Da möchte ich dir sagen, lass dich neu beschenken von Gott. Nicht nur mit Mitgefühl, sondern auch mit seiner Kraft. Stell doch dein Leben neu unter Gottes Segen und sag Gott, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Tu, was auch immer du tun willst. Und komm mit deinem kleinen Cornflake und sag Gott, mehr habe ich nicht. Aber ich möchte demütig in Ehrfurcht voller Liebe zu dir leben. Fütter die Leute und lass sie wissen, dass es deine Kraft durch mich ist. Und wenn wir das tun, dann haben wir alles erreicht, was wir in diesem Leben erreichen können. Dann werden die Suchenden, ja, werden finden. Gott wird sich dort offenbaren, wo es menschelt. Und wir werden erleben, dass der wenig hat, viel geben kann. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Als ich meine Gedanken gemacht habe über diesen Text, ist mir eine Geschichte eingefallen aus meinem Leben, die so ein bisschen widerspiegelt, was hier auch erlebt wurde. Ich bin 2013 das erste Mal nach Amerika geflogen und habe dort Freunden geholfen, die so eine, ich sag mal, so eine Kurz-Jüngerschaftsschule gegründet haben in South Carolina, in Greenville. Und die kamen mit ein paar Amerikanern hier nach Deutschland und haben das 3 Monate lang gemacht. Dort war ich Teilnehmer und ich hatte es irgendwie auf dem Herzen, nach Amerika zu fliegen und auch dort meinen Freunden dann zu helfen. Und so bin ich dann im Februar 2013 nach Amerika geflogen. Und ich weiß noch ganz genau, erst nach London 2 Stunden mit 4 Stunden Layover und dann 11 Stunden nach Atlanta und dann von Atlanta 3,5 Stunden Autofahrt nach South Carolina. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Langstrecke geflogen bist. Es ist anstrengend. Es ist am Ende des Tages einfach anstrengend. Dann kommst du noch genau in so eine Zeitverschiebung rein. Du bist müde, aber es ist erst 8 Uhr. Jeder sagt dir, geh erst abends dort ins Bett, weil sonst kommst du nie wieder raus aus deinem Schlafrhythmus. Und ich kam da dann 12 Uhr mittags an und dachte mir, wie soll ich bis 22 Uhr durchhalten? Ich saß dann da mittags auf dem Sofa. Meine amerikanischen Freunde kamen auf mich zu und meinten dann, du, hast du irgendwas vor? Brauchst du irgendwas? Wie sieht's aus? Und ich sage, boah, ich entspanne heute. Ich entspanne heute. Und sie waren glücklich, dass sie nichts planen müssen, ja, dass sie einfach sein können, wie sie sind und dass sie jetzt nicht hier ein Zampano veranstalten müssen und haben mich entspannen lassen. Ich habe so ein bisschen Leute kennengelernt, Umgebung kennengelernt und irgendwann gegen 18 Uhr habe ich gemerkt, es wird richtig kritisch, ja, es wird sehr kritisch. Und genau in diesem Moment kommt der Leiter der Bibelschule auf mich zu und sagt, hey, kannst du dir vorstellen, heute Abend dabei zu sein? Wir haben so einen Ministry-Teil, dort dient man. Könntest du dienen? Oh, habe ich gedacht. Ja, ich habe Hunger, habe ich gedacht. Ich brauche ein Boot. Ich brauche auch ein Boot. Ja, ich stehe dort also und natürlich, so charismatisch jung, wie ich mit meinen 20 Jahren war, habe ich gesagt, yay, ich bin dabei. Ich bin also hin und war echt froh, dass sie angefangen hat mit einer Lobpreiszeit, mit Predigt und alles. Und ich saß schön hinten auf dem Sessel, habe mal meine Augen ausgeruht in der Nähe des Herrn. Und ich war wirklich fertig. Ich war wirklich fertig. Und ich habe auch innerlich gemerkt, und das meine ich echt nicht böse, ich hatte echt keinen Bock. Also wenn du so erschöpft bist und du merkst, du sollst aufmerksam sein, das ist wirklich kräftezehrend. Irgendwie saß ich dann dort, hing dort, wie auch immer. Predigt ging vorbei, noch ein paar Lieder und dann hieß es, komm, lasst uns füreinander beten. Lasst uns für die Studenten beten. Wir waren so 8 Mitarbeiter, wir waren ungefähr 20 Studenten und ich durfte mitmachen. Und ich weiß noch, ich saß hinten und habe angeguckt, wie sich alle so verteilt haben, wie die Mitarbeiter losgingen und ich habe gedacht, ah, vielleicht sind die ja so schlau und beten gleich für 2, dann sind alle abgedeckt, da kann ich sitzen bleiben. An dem war aber nicht so. Und mir fiel eine junge Dame auf, die ganz links im Raum stand. Und dann dachte ich mir, ja, ich wurde angefragt, also mache ich mich jetzt mal auf den Weg und schaue, wo das endet. Und ich gehe zu ihr hin und habe mich schon innerlich vorgenommen, ein kurzes Gebet ist auch ein kraftvolles Gebet. Und habe gesagt, hey, darf ich für dich beten? Darf ich meine Hand auflegen? Gerne. Ich lege meine Hand auf und ich habe wirklich nur gebetet, Gott, danke, dass du hier bist. Segne sie. Und was auch immer mit ihrem Vater ist, bitte gib deinen Frieden und deinen Segen dort drauf. Und vor meinen Augen fängt diese Frau auf einmal an, bitterlich zu weinen. Bitterlich zu weinen. Ich nehme die Hand weg. Ich denke mir, oh nein, ich bin müde. Ich glaube, hier gibt es jetzt ein Gespräch. Was passiert hier? Aber ich schaute so ein bisschen und merkte, irgendwie ist das gerade ein Moment zwischen ihr und Gott. Ich habe sie dann also auf einen Stuhl gesetzt, habe irgendwie gesehen, wie sie echt noch 20, 30 Minuten mit sich und Gott unterwegs war. Und ich habe mich hinten auf meinen Stuhl wieder gesetzt und habe gesagt, ich habe meinen Dienst getan für heute. Ich bin dann irgendwann ins Bett, habe wirklich eine ordentliche Mütze Schlaf bekommen, stehe anderen Tag auf, fahre wieder zu dem Haus, wo auch meine Freunde hatten, die in so eine riesen WG. Und dort begegne ich dieser Frau. Und sie kommt zu mir und sagt, Lars, danke, dass du aus Deutschland gekommen bist und für mich gebetet hast. Ich habe eine katastrophale Geschichte mit meinem Papa. Ganz schlimm. Aber wir sind gerade neu auf einem Weg der Versöhnung und ich wusste nicht, wie ich das Ganze einordnen soll. Und du sagst einen Satz und ich spüre, wie Gott zu mir spricht und sagt, ich bin mittendrin, ich stelle die Beziehung wieder her. Und ich stand dort und habe mir so gedacht, ja, ich habe nicht viel damit zu tun. Ich habe meine Hand zur Verfügung gestellt und zwei Sätze und Gott ist reingebrochen. Ihr Lieben, deine Gastfreundschaft, deine Barmherzigkeit, dein Zuhören, deine Geduld, dein Gebet, deine Musik, deine Texte, deine Bilder, deine Freude, dein Trost, das alles kann außergewöhnlich viel werden, wenn Gott es nutzen darf. Und dabei ist es absolut in Ordnung, wenn es menschelt. Jesus sucht keine perfekten Menschen, sondern ehrliche Menschen. Gott kommt mit unserer Zerbrochenheit klar, so sehr, dass er sich sogar dafür Zeit nimmt. Es ist alleine Gottes Gnade und Gottes Kraft, durch welche die Jünger den suchenden Menschen Brot und Fische geben durften. Und es ist alleine Gottes Kraft in deinem Leben, die sein Evangelium leuchten lassen möchte. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich möchte noch beten. Gott, hier sind wir vor dir und wir danken dir, dass du aus wenig viel machen kannst. Gott, du siehst jeden Einzelnen, wo er hier gerade steht, ob suchend, ob herausgefordert mit der eigenen Menschlichkeit oder mit der Frage, ob er überhaupt was zu geben hat. Gott, ich danke dir, dass deine Geschichte von der Vermehrung ein kraftvolles Beispiel dafür ist, dass du heute noch wirkst und dass du uns wahrnimmst und dass du uns Kraft gibst. Gott, und so bitte ich dich heute Morgen, dass du uns neu beschenkst mit deinem Geist und dass er in unser Herz kommt und sortiert, was sortiert gehört. Gott, du siehst jeden Einzelnen, wo er gerade steht. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass du wirkst. Gott, nutze jetzt die Zeit, die wir haben, die Lieder, die wir singen, damit wir wirklich ein Stück vom Himmel schmecken. Gott, wir wollen, dass deine Liebe uns umgibt, dass wir überwältigt sind von dir. Wir wollen dich mehr kennen. Wir wollen dir alles hingeben. Danke Gott, dass du da bist. Dass du da bist und dass du uns nicht alleine lässt. Gott, und schenk uns auch Mut, heute Morgen neu unser Leben in deine Hand zu legen. Neu unser Leben in deine Führung zu geben und zu sagen, Gott, die restlichen 40, 20, 10, 5 Jahre, die wir haben, Gott, führe und leite du uns. Gott, und dann werden wir Zeugnisse sehen und hören, von denen wir nie geglaubt hätten, weil deine Kraft größer ist als jede Grenze, als jede Mauer, als jeder Zerbruch. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du bei mir bist und dass du keine Angst hast, Menschen zu begegnen. Halleluja, dir sei all die Ehre. Amen.